Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
Hallo ihr Lieben. Ja, ich denke auch bei Jagdcast kommen wir einfach dauerhaft nicht an dem Thema Wald-Wild-Konflikt vorbei. Und deshalb spreche ich heute mit Max Kröschel. Herr Kröschel ist Arbeitsbereichsleiter Wildtiermanagement und Wald an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Und die FVA, die hat einen Praxisratgeber Waldumbau und Jagd veröffentlicht, den ich euch auch in den Shownotes verlinkt habe. Und ja, mit Herrn Kröschel rede ich heute eben darüber, warum das Thema momentan überhaupt so präsent ist und was wir machen können, um diesen vermeintlichen Konflikt eben im Sinne von Wild und Wald zu entschärfen. Jagdcast wird hier präsentiert von Vortex Optics, Fanner Schutzbekleidung und Protos. Fanner Schutzausrüstung und der Kopfschutz von Protos bieten den perfekten Schutz. Und das nicht nur auf der Nachsuche oder während der Drückjagd. So sehe ich persönlich auch die extreme Liebe, so wichtig ist mir doch auch meine Gesundheit. Und deshalb setze ich ganz persönlich nur noch auf Fanner und Protos, wenn es um meine Schutzausrüstung geht. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Kröschel.
Guten Morgen, Herr Zabel.
Herr Kröschel, in Forst- und Jagdkreisen, ja, aber auch in der Politik, kommt man an dem Thema Waldumbau und gerade hier im Norden auch am Thema Neuwaldbildung nicht vorbei. Warum ist das Thema, warum sind diese Themen momentan so allgegenwärtig, was macht sie so wichtig?
Ja, das Ganze steht unter, sag ich mal, der Fahne des Klimawandels. Also der Klimawandel ist ja schon seit vielen Jahren in aller Munde. Und in den letzten Jahren, vor allen Dingen durch die Trockenheit in den Sommermonaten und den Trockenstress, den die Bäume ausgesetzt waren, ist eine sehr große Dynamik in den Wald gekommen. Das heißt, wir haben sehr viele Kalamitätsflächen, die entstanden sind durch abgestorbene Bäume und die, sage ich mal, den Waldbau vor eine große Verantwortung setzen, weil zum einen halt diese Kalamitätsflächen wieder bewaldet werden müssen, nach Möglichkeit halt mit angepassten Baumarten oder im Klimawandel angepassten Baumarten und auch die bestehenden Waldbestände eigentlich dahingehend umgebaut werden müssen, dass sie nach Möglichkeit im Klimawandel bestehen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel dort ein Naturverjüngungspotenzial aufbauen, idealerweise, das angepasst ist und das zum Beispiel im Falle von neuen Kalamitätsereignissen dann die neue Waldverjüngung bilden kann. Mhm. Und das stellt halt gerade im Moment den Waldbau vor eine große Herausforderung.
Bitte erläutern Sie uns nochmal, also wir können uns alle was darunter vorstellen und ich kenne den Begriff auch, aber bitte erläutern Sie uns nochmal, was Kalamitäten sind.
Kalamitäten, da verstehen wir im Forst, sag ich mal, den Ausfall von vom Baumbestand. Das kann zum einen direkt durch Trockenheit entstehen. Also Trockenheit bewirkt bei den Bäumen Trockenstress. Sie können daraufhin zum Beispiel direkt absterben oder sind viel, viel anfälliger für Insekten zum Beispiel oder Krankheiten. Hm. So kommt es in den letzten Jahren oder ist vor allen Dingen in den letzten 3 Jahren großflächig zum Ausfall von Waldbeständen gekommen, die manche Gebiete in Deutschland wirklich massiv getroffen haben. Also wenn wir uns oder wenn Sie sich Bilder zum Beispiel vom Sauerland angucken, dann haben wir dort großflächig Waldbestände, die eigentlich nicht mehr vorhanden sind.
Ja, ja, im Zusammenhang mit dem Waldumbau kommt man in der Regel ja recht zügig auch auf den Begriff Wald-Wild-Konflikt. Welche Rolle spielen denn unsere Cerviden, also insbesondere natürlich Rehe und Rotwild im Kontext dieses Waldumbaus und dieses Konfliktes?
Denen kommt eigentlich eine große Rolle zu. Also unsere Pflanzenfresser, die wir bei uns in Deutschland haben, fressen natürlicherweise auch Teile der Waldvegetation und können so einen Einfluss auch auf die Waldentwicklung haben. Das heißt zum Beispiel, das normale Verbeißen eines einzelnen Baumes kann dazu führen, dass wir dort einen Zuwachsverlust haben, was jetzt in erster Linie erstmal nicht so gravierend ist. Das kann den Baum kompensieren. Aber wenn wir sehr starken Verbisseinfluss haben, dann kann es dazu führen, dass unter Umständen gar keine Verjüngung aufkommt. Oder aber auch, dass durch selektiven Verbiss, das heißt das Verbeißen von Baumarten, die gerne vom Wild gefressen werden, diese Baumarten komplett aus dem Waldbestand rausfallen. Und da haben wir bei uns zum Beispiel Baumarten, die von waldbaulicher Seite als sehr bedeutend im Klimawandel angesehen werden, wie zum Beispiel die Eiche in den tieferen Lagen oder die Tannen in den Hochlagen. Und die leider sehr verbisssensitiv sind, das heißt sehr, sehr gerne auch vom Wild verbissen werden. Und bei denen haben wir eigentlich dann die Probleme oder Laichprobleme, die entstehen können.
Ich bin großer Freund des Dialogs und auch über Meinungsgräben hinweg. Und um mal zu hören, welche Argumente der Herr Vogel, der ist ja mittlerweile bundesweit bekannt, der brandenburgische Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, und auch der Graf Schwerin, der Vorsitzende des Ökologischen Jagdvereins Brandenburg-Berlin, so ins Feld führen. Da habe ich mich gestern Abend mal, ja, fast gezwungen, online an einer Veranstaltung, die den ja unschönen Titel Hohe Wildbestände als Hindernis der natürlichen Waldverjüngung hatte, teilzunehmen. Ne? Also so sehr ich den Dialog mag, der Titel war mir schon sehr, sehr einseitig. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir die Zeit genommen und mich dort eingewählt und auch meine Fragen formuliert. Da saßen nun Vertreter aus Bund, Brandenburg und Hessen. Aus Hessen war der Präsident des dortigen Waldbesitzerverbands auch zugegen. Aber Aspekte wie die Lenkung des Wildes durch Jagddruck, Ruhezonen und Ruhezeiten, und die Rolle von Esungsflächen, also da wurden ganz viele Zahlen präsentiert und vor allen Dingen ganz viele Euros, die fanden in der Diskussion eigentlich überhaupt nicht statt. Und das, obwohl ja die Vertreter aus den Bundesländern oder dass die Vertreter aus den Bundesländern waren, in denen der Wald-Wild-Konflikt gerade ganz besonders hochkocht, zumindest medial, ja, tauchen Hessen und Brandenburg ja in letzter Zeit immer wieder auf. Aber das sind auch Bundesländer, die meines Wissens nach auch mit die längsten Jagdzeiten auf verbeißende Schalenwildarten im ganzen Bundesgebiet haben. Und ja, gut, zugegeben, nach meiner subjektiven Meinung ging es die ganze Zeit nur darum, möglichst viel Wild zu erlegen und die Bestände massiv zu reduzieren. Ne? Teilweise war von 75% die Rede. Und der Graf Schwerin rühmte sich sogar damit, dass er keine Wildruhezonen hat und auch nicht an die Lenkung des Wildes glaubt. Seine aktuelle Maxime, und das hat mich sehr negativ beeindruckt, beschrieb er ganz klar mit Wald vor Wild. Für mich klang das, als ob da jemand ja eher den Lebensraum Wald mit einer Holzproduktionsanlage verwechselt. Herr Kröschel, müssen wir wirklich so extreme Wege einschlagen oder geht Waldumbau auch mit Wild?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass Waldumbau auch mit Wild geht, definitiv. Und ich denke, dass wir, also gerade in Baden-Württemberg, mit dem oft zitierten baden-württembergischen Weg eigentlich einen sehr, sehr guten Weg da eingeschlagen haben. Und wie Sie gesagt haben, wir sind auch ein großer Freund des Dialoges und sehen das als wirklich einen großen Schwerpunkt an oder eine große Stellschraube, die wir in Zukunft viel, viel mehr bedienen müssen. Weil was wir in dem Wald- und Wildkonflikt oft erleben, ist, dass wirklich eher übereinander gesprochen wird. Das heißt, der Forst schimpft über die Jagd schimpft über den Forst. Aber dass man sich wirklich mal zusammen an einen Tisch setzt und überlegt, was sind denn potenzielle Stellschrauben, die wir bedienen können, das findet leider sehr, sehr wenig statt und ist auch in unseren Augen sehr wichtig.
Ja, bin ich voll und ganz bei Ihnen. Aber welches sind denn die wesentlichen Stellschrauben, die großen Hebel, die Waldbesitzer und Jäger bedienen können?
Also da ist erstmal festzustellen, dass jede Gruppe eigentlich große Hebel besitzt. Also man tendiert oft dazu, erstmal bei den anderen zu gucken und ihnen vorzuhalten, was sie denn alles nicht tun. Und viel wichtiger ist es eigentlich, dass man sich selber mal wirklich vor Augen führt, was habe ich denn für Stellschrauben? Und jagdliche Stellschrauben, die großen Hebel, kann man definitiv nicht anders sagen, ist die Abschusshöhe und auch die Abschussverteilung als sehr, sehr wichtige Stellschraube. Und daneben habe ich aber auch viele kleine Stellschrauben, wie zum Beispiel die räumlich differenzierte Bejagung. Dass ich mir zum Beispiel mal überlege in meinem Jagdrevier, wo kann ich meine Ziele unter Umständen differenziert erfüllen? Dass ich zum Beispiel, wenn ich die Chance habe, in einer, sag ich mal, eher Kulturlandschaft zu jagen mit viel offenen Flächen, dass ich vielleicht in den offenen Flächen eher meine jagdlichen Ziele erfülle und in den Waldflächen dann unter Umständen auf den Jagd oder auf der nicht auf die Jagd, auf den Forst auch einen Schritt zugehen kann. Und dort, sage ich mal, eher die waldbaulichen Ziele auch mit in meine jagdlichen Ziele integriere. Und das alleine verlangt aber schon den intensiven Kontakt zwischen Forst und Jagd. Denn alleine die Verjüngungsflächen müssen zum Beispiel auch mal zwischen Forst und Jagd kommuniziert werden.
Ja, und ist es nicht gerade so, dass wir dann gezielt dort jagen sollten, wo eben Verjüngung hochkommen soll und vielleicht im Gegenzug eher die Freiflächen, die Esungsflächen, dann eben frei von Jagddruck halten sollten?
Ja, also gerade beim Rehwild ist das ein sehr probates Mittel. Also eine Rehwild oder das Rehwild hat eine sehr, sehr kleinräumige Raumnutzung. Und ich kann mir wirklich in meinem Jagdrevier überlegen, wo ist denn wirklich wichtig, auch waldbaulich zu jagen. Und da sind zum Beispiel die Verjüngungsflächen oder ich sage Verjüngungsflächen, die zur Verjüngung anstehen, auf jeden Fall ein sehr, sehr wirkungsvolles Instrument, dass ich wirklich versuche, dort Strecke zu machen. Das wäre die klassische Schwerpunktbejagung. Und dann unter Umständen in Bereichen, die waldbaulich nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel Altbestände, die noch nicht zur Verjüngung anstehen, oder auch zum Beispiel die Wiesen und Ackerflächen, dass ich dort dann wirklich meine jagdlichen Ziele eher fokussiere.
Haben Sie eine Vorstellung davon, welche Flächengrößen man beruhigen muss, damit so ein Lenkungskonzept auch funktioniert?
Also beim Rehwild kann das sehr klein sein. Also das können alleine 10 Hektar sein. Also wirklich sehr minimale Flächen. Das ist ganz interessant. Wir haben vor 10 Jahren ungefähr Rehe in der Rheinebene von Baden-Württemberg besendet. Also es ist eine Kulturlandschaft mit eher kleinen Waldinseln und eher landwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Und wir hatten dort die Chance, zum Beispiel bei einem Jagdpächter Rehe zu fangen und zu besendern, der seit 40 Jahren das gleiche Revier bewirtschaftet und in meinen Augen noch wirklich ein Jagdpächter ist, der jeden Grashalm und jedes Reh persönlich dort gekannt hat. Und er war immer fest davon überzeugt, dass bei ihm es eher keine Rehe hat, die nicht aus dem Wald rausgehen. Also er war immer davon überzeugt, dass er Rehe hat, die eher im Offenland stehen, aber auch Rehe hat, die zwischen Wald und Offenland wechseln. Und schlussendlich haben wir auch ein Reh besendet. Das war in den 2 Jahren, wo es am Halsband war, ganze zweimal draußen aus dem Wald auf der Wiese. Und er hätte nicht für möglich gehalten, dass es so Rehe bei ihm gibt. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, die waldbaulichen Ziele mit einfließen lasse in die jagdliche Bewirtschaftung, dann würde es natürlich deutlich mehr Sinn machen, so ein Reh zu erlegen, als zum Beispiel ein Reh, was mehr im Offenland unterwegs ist. Das heißt, ich könnte alleine meinen jagdlichen Fokus waldbauliche Ziele schon unterstützen oder deutlich unterstützen mit der Jagd.
Nun, nicht zwangsläufig beim Rehwild, aber ich sehe es zu Hause auch beim Rotwild und eigentlich allen anderen Schalenwildarten, Rot, Damm und Schwarzwild. Wir reden über den Wald-Wild-Konflikt, aber letztendlich sehen wir ganz oft einen Konflikt Wild versus Kulturlandschaft. Also der Schaden, also alles das, was das Wild macht, wird ja allzu gern als Schaden deklariert. Gerade im Feld ist es dann auch der Trittschaden. Also ja, ich finde es so schade, dass wir eben so wenig Akzeptanz dafür haben, dass diese Tiere eben auch unsere Landschaft bereichern. Und dazu müssen sie sich einfach fortbewegen, auch hier und da etwas esen. Okay, aber das war jetzt ein sehr emotionaler kleiner Ausflug. Welche Rolle, also Sie hatten vorhin über die Parteien gesprochen, die wir dort eben alle an einen Tisch bringen sollten. Das ist ja mehr als nur Waldbesitzer und Jäger, zumal die ja oft auch in Personalunion aktiv sind. Welche Parteien gibt es denn in dieser Gemengelage sonst noch so?
Also die drei Hauptparteien sind auf jeden Fall der Grundbesitz als elementare Partei, über die wir noch nicht gesprochen haben, dann natürlich die Jagenden, die Waldbewirtschaftenden und dann aber auch zum Beispiel je nach Gebiet kann die Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, der Naturschutz kann unter Umständen eine wichtige Rolle spielen oder auch der Tourismus in bestimmten Gebieten kann eine elementare Rolle spielen, die zum Beispiel bei einem runden Tisch an einem Tisch sitzen sollten.
Nun kriege ich ja Touristen oder städtische Naturnutzer, die am Wochenende oder nach Feierabend in die umliegenden Flächen ziehen, schlecht an so einem runden Tisch. Je nachdem, in welchem Umfeld ich mich bewege, strömen da ja am Wochenende Hunderttausende Menschen ins Umland. Wie erreiche ich denn die? Weil mit dem runden Tisch kriege ich die ja nicht zu fassen.
Ja, genau. Oft ist wirklich schwer, die eigentliche Freizeitnutzenden wirklich ranzukommen. Aber da sind zum Beispiel auch wieder Vertreter vom Grundbesitz eigentlich sehr, sehr gute Ansprechpersonen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel beispielhaft auch in der Rheinebene einen runden Tisch Wald und Bau und Jagd durchgeführt, wo wirklich oder primär die drei Interessengruppen an einem Tisch gesessen sind. Und dort ist es auch oder gerade die Freizeitnutzung ein großes Thema gewesen. Und dann kam zum Beispiel raus, dass in den Gemeinden ein neuer Weg konzipiert wurde und der zum Beispiel überhaupt nicht mit den Jagenden abgesprochen wurde und das zu sehr, sehr viel Unstimmung geführt hat. Und das allein ein wichtiges Instrument ist, also die Kommunikation und auch der Austausch über zum Beispiel neue Angebote, die geschaffen werden, die dann unter Umständen auch gezielt in Bereiche gelegt werden, wo sie fürs Wild nicht so relevant sind oder nicht den großen Einfluss aufs Wild haben. Also auch da sind die Grundeigentümer eigentlich ja, eine sehr, sehr wichtige Ansprechperson.
Ja, jetzt habe ich eine harte Nuss. Also hier bei uns, 30 Kilometer nördlich von der Hamburger Stadtgrenze, hier schießen immer mehr Motocross-Fahrer kreuz und quer durch den Wald. Und ein Freund von mir hat hier ein Waldgut, der hat neulich eben sich erdrossen, die mal, als er gar nicht jagdlich unterwegs war, sondern einfach nur als ja, sportlich durch den Wald gelaufen ist, auf dem Weg. Anzusprechen und darauf hinzuweisen, dass das großer Mist ist, was sie da machen, warum sie denn nicht wenigstens auf den Wegen bleiben. Wie, also das wäre beinahe eskaliert von der Gegenseite. Erreicht man solche Leute? Und wenn ja, wie?
Nein. Also ich denke, diese Erfahrung kennen wir alle, also nicht nur von jagdlicher Seite, sondern auch von forstlicher Seite. Und also ich bin überzeugt, dass man viele Personen erreicht noch, also auch von jagdlicher Seite. Also ich jage seit jeher eigentlich in Erholungsgebieten oder wo die Freizeitnutzung eine große Rolle spielt. Und da trifft man natürlich immer, alleine wenn man abends zur Jagd rausgeht, immer wieder Leute, die einen auch ansprechen, ob das denn unbedingt sein muss mit der Jagd. Und bei den Personengruppen, glaube ich, das Gefühl, dass man alleine mit einem offenen Austausch wirklich sehr viel erreichen kann und auch sensibilisieren kann. Auch zum Beispiel in Bezug auf freilaufende Hunde. In dem Fall, den Sie angesprochen haben, so Fälle gibt es immer wieder. Und da spielt sag ich mal, auch wieder der Austausch zwischen Forst und Jagd mit Sicherheit eine große Rolle, weil der Forst als mit seinen hoheitlichen Aufgaben da, denke ich, auch den längeren Hebel hat und da besser gegen vorgehen kann. Aber
Okay.
definitiv, also wir haben Leute im Wald, also da kommuniziere ich auch nicht mehr mit, weil das ja nicht viel bringt. Also da muss man wirklich ordnungswidrig gegen vorgehen dann.
Ja, teilweise sind die sogar ohne Kennzeichen unterwegs oder
Genau,
eigentlich.
ja.
Okay, aber das Thema will ich gar nicht allzu sehr bespielen. Also wichtig ist ja letztendlich nur zu verinnerlichen, es ist nicht nur der Waldbesitzer, sondern eben auch der Jäger und viele andere Parteien, die eben bei ganzheitlichen Konzepten mit involviert werden wollen, ne? Aber ein anderer Aspekt, oh, Entschuldigung, das ist diesmal echt. Ein anderer Aspekt sind ja eindeutig eben auch die Ruhezeiten. Wie stehen Sie denn dazu? Welche Rolle spielen die Jagdzeiten beim Wald-Wild-Konflikt?
Da glaube ich, dass das auch eine wichtige Stellschraube sein kann. Also wir haben in Deutschland ja unglaublich lange Jagdzeiten, wenn wir das mal im europäischen Vergleich sehen, was uns auf der einen Seite eine sehr große Flexibilität ermöglicht, aber auf der anderen Seite auch die Verantwortung überträgt, sag ich mal, den Jagddruck, der theoretisch möglich ist, ja, möglichst zu reduzieren. Und wir plädieren eigentlich dafür, dass man sich wirklich überlegen sollte, wann ich effektiv jagen kann, diese Zeiten wirklich sehr gut an, auch jagdlich zu nutzen und dann auch wieder Ruhe zu lassen. Zum einen, um dem Wild eine Raumnutzung zu ermöglichen oder wo es unter Umständen auch in Wildschadens ja, oder in Bereiche ziehen kann, die nicht so wildschadensanfällig sind, vor allen Dingen auch die Offenlandbereiche, aber auch in unserer Eigenwillen, um die Jagd wirklich effektiver zu machen. Also, dass wir wirklich in kurzer Zeit auch Spaß an der Jagd haben, Strecke machen können Und sage ich mal, nicht im Wald hocken und den Bäumen beim Wachsen zugucken müssen, ohne Wildanblick zu haben, weil die wirklich in den Dickungen stehen und gar nicht mehr heraustreten.
Aber nun, wenn wir uns jetzt umschauen, ich hatte mir das spaßeshalber jetzt für Hessen und Brandenburg angeschaut, da geht die Jagd im Frühjahr am 1. April, beziehungsweise ich glaube 16. April auf die verbeißenden Schalenwildarten und endet dann irgendwann im Januar. Ja, das ist eine extrem lange Zeit, aber gerade der Anfang liegt ja nun auch in der Zeit, wo der Energiebedarf beim Wild immens hoch ist. Wie steht es denn da um die Wechselwirkung Beunruhigung versus vielleicht auch Schadensmaximierung?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Da haben wir uns auch sehr viele Gedanken drüber gemacht und sehen das ehrlich gesagt auch sehr kritisch, aus mehreren Aspekten. Zum einen, also die Jagd, oder diese Forderung, die Jagd auch mit in den April zu ziehen, ist in einigen Bundesländern umgesetzt worden. In den anderen Bundesländern wird es, sehr weit diskutiert. Und dahinter steht vor allem, dass ich das Rehwild oder generell das Wild leichter bejagen kann, weil die Vegetation halt noch nicht so weit ist, weil ich vor allen Dingen den Waldbeständen weiter herein sehe und ich natürlich auch einen Aktivitätspeak vom Wild habe. Aber auf der anderen Seite, wie Sie angesprochen haben, habe ich noch eine sehr sensible Zeit. Zum einen einen sehr hohen Nahrungsbedarf beim weiblichen Wild. Also die Hochzahl oder die Trächtigkeit ist im vollen Gange. Und zum anderen sind wir noch in einem Bereich, wo die Waldverjüngung sehr sensitiv gegenüber Wildverbiss ist, weil ich sehr wenig Nahrung noch habe oder die Nahrung gerade erst anfängt zu wachsen, und die Waldverjüngung schon noch relevant sein kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kulturlandschaft, wo das Wild eventuell über die Wintermonate auch viel das Offenland genutzt hat, weil es dort auch nicht bejagt wurde, wenn ich jetzt im April unter Umständen schon den Jagddruck hochfahre, mir das Wild wieder in den Wald reindrücke, in die kleinen Waldinseln reindrücke, kann ich unter Umständen auch einen höheren Verbiss provozieren. Zum anderen der zweite Aspekt, der so ein bisschen dagegen spricht, die Jagdzeit gerade im Frühjahr, wenn wir uns das Ganze mal populationsökologisch angucken, hat eigentlich nicht diese großen Effekte. Also wir bejagen primär die Rehböcke. Wir nehmen ein bisschen weibliches Wild über die Schmalrehe mit. Aber sag ich mal, den populationsökologischen Effekt haben wir mit dieser Jagdzeit um dieses Jahr eigentlich nicht. Also da populationsökologisch ist das weibliche Wild vor allen Dingen relevant und die Jagd wirklich im Herbst und Winter, wo ich dann auch, sage ich mal, alle Klassen mit bejagen kann.
Ja, und dann habe ich ja auch noch den Knock-on-Effekt. Also wenn ich jetzt im zeitigen Frühjahr eben die Einstände beunruhige, dann ist es ja nicht nur das Rehwild, sondern eben auch die anderen Tierarten, die sich im Wald bewegen und nicht zuletzt das Rotwild, welches denn ja wahrscheinlich weiter in die Dickung gedrückt wird und dort dann vielleicht nicht verbeißt, aber schält. Welche Rolle spielt das denn im, ja, also davon abgesehen, dass es natürlich nicht schön ist, das Wild immer öfter und in die Dickung zu verbannen, aber welche Rolle spielt das Thema Schälen denn beim Waldumbau?
Beim Waldumbau selber erstmal gar keine Rolle oder eine geringere Rolle, das Schälen, weil es ältere Waldbestände betrifft, also vor allen Dingen die Stangenhölzer. Also man sagt klassisch, so Bierkrugdicke ist der Baumdurchmesser, der am gefährdetsten ist vom Schälen. Und das sind Waldbestände, die sind schon 20, 30 Jahre alt. Das heißt, da hat sich die Verjüngung schon etabliert. Schäle kann aber, sage ich mal, für die Grundbesitzer einen sehr, sehr großen Schaden darstellen, gerade wenn großflächig geschält wird. Und das ist also ähnlich wie der Verbiss ein Faktor, den wir eigentlich bei der Jagd immer mit bedenken sollten. Also es kann einen sehr, sehr großen Einfluss im Waldökosystem haben oder vor allen Dingen auch in Bezug auf Schäden haben.
Ja, nun weiß ich habe es im Bekanntenkreis und Doktor, oder nicht Doktor, Graf Schwerin hat es in seinem Vortrag gestern Abend auch sehr deutlich gemacht. Waldbesitzer wollen in der Regel mit ihrem Wald auch Geld verdienen und das sei ihnen auch zugestanden. Aber wir als Gesellschaft, wir wollen ja vielleicht auch artenreiche, strukturreiche Wälder, weil wir müssen ja uns auch dem Thema Verlust der Artenvielfalt widmen. Sind da so Sachen wie Scheel, in Anführungsstrichen Schäden, nicht eigentlich auch Dinge, die uns helfen, Wälder eben hin zu artenreicheren Biotopen umzugestalten?
Jein. Also grundsätzlich in bestimmten Bereichen würde ich Ihnen zustimmen, je nach Zielsetzung, die wir haben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Nationalpark nehmen, wo wirklich die Zielsetzung ist, Natur, Natur sein lassen und den Prozessschutz, da kann das Schälen von Fichtenstangenhölzern, also Bereichen, wo wir nur Fichte haben, ökologisch einen sehr, sehr großen Effekt haben, definitiv. Also es initiiert Strömungen, Störungsstellen, die wieder von anderen Arten genutzt werden können, also die Diversität nimmt zu. Allerdings haben wir in der Kulturlandschaft, wie Sie gesagt haben, oft die primäre Zielsetzung der Grundeigentümer. Und das ist natürlich legitim, auch Geld mit dem Wald und mit dem Holz, zu verdienen. Der Wald ist natürlich auch wichtige Ressource für die Gesellschaft. Das heißt, wir nutzen unseren Wald immens und er hat eine wichtige Funktion, auch die Holzbereitstellung. Und da kann überhöhtes Schälen natürlich auch einen sehr, sehr deutlichen Schaden darstellen. Also nicht nur für den Grundbesitz, sondern auch für die Gesellschaft.
Okay, verstehe ich. Aber wenn wir jetzt sagen, dass wir auch gewisse Waldbereiche eben nicht nur ökonomisch maximieren, sondern eben auch ökologisch. An einer Sache kommen wir nicht drum herum. Wir müssen eben den Klimawandel angehen und brauchen eben CO2-Senken. Wissen wir, ob so ein geschälter Baum über sein Lebensalter hinweg dann auch in der Fähigkeit gestört wird oder das Biotop gestört wird in der Fähigkeit, eben CO2 zu binden? Oder hat das Ganze dann vielleicht sogar einen positiven Effekt?
Es hängt so ein bisschen davon ab, wie dieser Wald oder wie dieser Baum dann weiter behandelt wird. Also was wir oft haben, wenn wir ein Schälereignis an dem Baum haben, dass Sekundärpilze in diesen Baum reingehen und dass der Baum deswegen zum einen an Holzqualität verliert. Er kann natürlich weiter wachsen. Was allerdings sein kann, dass der Baum nicht mehr so stabil steht und dann unter Umständen früher zusammenfällt. Ökologisch kann das alles sehr positiv sein. Inwieweit die Kohlenstoffspeicherung dadurch beeinträchtigt wird, da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen. Also da würde ich eher argumentieren, da hat das Schälen weder zu große noch zu negative Einflüsse.
Okay, gut. Also packen wir diese Aspekte mal beiseite und sagen jetzt, okay, wir haben uns jetzt regional unter allen Beteiligten dazu entschlossen, eben in gewissen Bereichen dabei mitzuwirken, den Wildbestand zu reduzieren. Welche Möglichkeiten haben sich denn da ganz besonders bewährt? Jetzt vielleicht auch mit Blick auf das Rehwild, eben weitgerecht, tierschutzkonform, eben die Jagd vielleicht fokussiert auf das Rehwild durchzuführen.
Würde ich noch mal, bevor wir wirklich über Jagdtechniken vielleicht sprechen, einen Schritt zurückgehen und noch mal in die Abschussplanung reingehen. Wenn wir uns wirklich entschließen, Wildbestände zu reduzieren, weil wir zum Beispiel sagen, wir haben lokal überhöhte Wildbestände, eine wesentliche Stellschraube ist, dass ich mir zum Beispiel die Jagdstrecke der vergangenen Jahre wirklich mal kritisch angucke und überlege, ob die Abschussverteilung auf die Geschlechter so sinnvoll ist. Weil was wir sehen ist, dass oft der Fokus auf dem männlichen Wild ist, auch wenn das unter Umständen nicht gemeldet wird in der Strecke. Aber der Fokus liegt in vielen Revieren doch eher auf den männlichen Tieren. Also beim Rehwild war früher der Spruch sehr verbreitet, das weibliche Wild wird nicht erlegt oder starke Geißen werden nicht erlegt, weil die Zuwachsträger sind oder den Nachwuchs bringen. Und wenn wir wirklich einen Einfluss auf den Wildbestand haben wollen, da kommen wir nicht drum herum, auch weibliches Wild zu erlegen und auch in nennenswerten Anteilen. Das heißt, da würde ich argumentieren, erstmal wirklich kritisch die Jagdstrecke anzugucken und vor allen Dingen bei einer Reduktion auf das weibliche Wild zu fokussieren. Denn nur so kann ich wirklich den Wildbestand auch reduzieren und unter Umständen auch wieder in Bereiche bringen, wo mir die Jagd auch leichter fällt. Also durch zum Beispiel einen Fokus aufs männliche Wild erreiche ich auf der Fläche, dass ich oft einen Überhang an weiblichen Tieren habe, mit dem Resultat, dass ich zum einen weniger Trophäenträger erlegen kann. Also die jagdlichen Ziele werden oft oder können oft deutlich besser erreicht werden, wenn ich ein gleichmäßiges Geschlechterverhältnis im Abschuss habe. Und zum anderen habe ich einen sehr zuwachsträchtigen Wildbestand draußen. Das heißt, umso mehr weibliches Wild, umso mehr Zuwachs, umso mehr Arbeit habe ich aber auch, diesen Zuwachs wirklich abzuschöpfen. Weil das haben wir uns ja als Jäger auf die Fahne geschrieben, dass wir Wildbestände auch regulieren. Das heißt, wir wollen den Zuwachs nutzen. Und wenn ich viel weibliches Wild draußen habe, habe ich natürlich einen sehr, sehr großen Aufwand, auch wirklich meinen Wildbestand zu kontrollieren. Wenn ich zum Beispiel hinbekomme, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, dann kann ich oft meine Ziele viel, viel besser auf der Fläche erreichen. Und das haben wir beim Rehwild als auch beim Rotwild oft. Wenn wir wirklich dann mal auf die Fläche gehen und uns anschauen, was denn dort rumläuft, dann ist in den meisten Fällen ein deutlicher Überhang am weiblichen Wild auf der Fläche zu finden. Und das wäre in meinen Augen schon mal eine wichtige Stellschraube, die wir bedienen können. Und dann können wir uns natürlich überlegen, wie können wir unter Umständen reduzieren. Und das sollte eigentlich immer, sage ich mal, so störungsarm wie möglich und eigentlich so effektiv wie möglich. Natürlich immer unter Berücksichtigung des Tierschutzes stattfinden.
Und welche Möglichkeiten habe ich da? Was hat sich wirklich bewährt aus wissenschaftlicher Sicht?
Aus wissenschaftlicher Sicht, ich würde eher so aus jagdpraktischer Sicht sprechen, auf jeden Fall Bewegungsjagden. Also ich kann wirklich auch tierschutzgerecht auf gut durchgeführten Bewegungsjagden in, sage ich mal, wenig Jagdtagen, zwar mit einem hohen Jagddruck an diesen Tagen, aber insgesamt mit der Reduktion des Jagddruckes auf der Fläche wirklich Strecke machen. Das hat sich auf jeden Fall bewährt. Gemeinschaftsansätze können sich auch sehr bewähren, wenn ich in der Lage bin, über Gemeinschaftsansätze oder die so zu koordinieren, dass ich die auch wirklich bei guten Jagdbedingungen durchführen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Periode oder eine Wetterperiode habe mit guten Jagdbedingungen und dort Personen mobilisieren kann, mit mehreren Leuten auf die in den Wald gehe zum Jagen, dann kann ich dort wirklich an wenigen Tagen Strecke machen und daraufhin wieder den Jagddruck reduzieren.
Welches sind denn gute Jagdbedingungen?
Gute Jagdbedingungen. Also in meinen Augen A und O der Wind. Das ist gerade jetzt in den Bereichen, wo ich aktiv bin, also eher die Mittelgebirge, das A und O, wann ich erfolgreich jage. Also man kann sich wirklich die Beine in den Bauch setzen bei schlechtem Wind und vor allen Dingen bei viel wechselndem Wind und bei guten Jagdbedingungen, das heißt Windstille, fällt es deutlich leichter. Und das Wild bekommt mich natürlich deutlich weniger mit. Und dann viel ausprobieren. Also ich denke, Patentrezepte gibt es da nicht. Ich jage inzwischen sehr, sehr viel morgens, also viel lieber als abends. Zum einen, weil das Wild in meinen Augen morgens deutlich länger aktiv ist. Also ich vor allen Dingen auch ins Licht jage. Das fällt mir als Mensch, das ist natürlich viel, viel einfacher als abends in die Dunkelheit zu jagen. Ich habe morgens oft die Freizeitnutzer deutlich weniger im Revier und das Wild ist in meinen Augen oder zumindest in den Bereichen, wo ich jagdlich aktiv bin, morgens viel einfacher zu bejagen als abends.
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist ja auch, also ich bin eigentlich vom Rhythmus her eher der Abendansitzer oder Abendjäger, aber wenn man sich vor Augen hält, dass ich durch die Bejagung in der Abenddämmerung eben eher immer auch dazu beitrage, die letztendlich die mutigen Stücke zu entnehmen und das Wild immer nachtaktiver mache. Wohingegen, wenn ich dann morgens eben jage, fällt dieser Aspekt eben schon mal komplett raus, ne? Und
Ja, das
ich,
stimmt.
durch den Fokus auf die Morgenstunden, helfe ich nachweislich zumindest beim Rotwild dabei, eben die Stücken immer mehr tagaktiver zu machen und verbanne sie nicht in die Dickung, weil am Ende bleiben dann nur noch Stücken übrig, die sich gar nicht mehr raustrauen, ne?
Genau, ja, so ist es. Aber ich denke, Patentrezepte gibt es da nicht. Also ich denke, da müssen wir uns mit der Jagd sowieso einstellen oder darauf einstellen, dass sich sehr, sehr viele Sachen ändern werden. Also der Klimawandel beeinflusst natürlich nicht nur die Jagd und den Waldumbau, sondern auch das Verhalten vom Wild. Und natürlich auch wirklich oder wird immens die Jagd auch verändern. Also wenn wir uns zum Beispiel mal die Wälder angucken von vor 10 Jahren oder 20 Jahren, dann haben wir, also wir Förster sprechen von Altersklassenwäldern. Das heißt, die Waldbestände waren sehr homogen aufgebaut. Wir hatten oft sag ich mal, eine Baumhöhe. Darunter war nichts. Wir konnten auch weit in diese Waldbestände reingucken. Da war auch wenig Nahrung da. Das Wild ist dann oft auf die Freiflächen oder auf die Wiesen gezogen, weil sie dort Nahrung gesucht haben. Und jetzt im Zuge des Waldumbaus werden auf der Fläche eher Dauerwälder aufgebaut mit sehr viel Verjüngung, sehr viel Nahrung auf dem Boden. Das kommt dem Wild sehr zugute. Das heißt, sie finden wirklich viel Nahrung im Wald. Sie haben auch Deckung im Wald ohne Ende. Sie sind nicht mehr gezwungen auszutreten. Und für mich als Jäger wird es natürlich in dem Bereich schwieriger, weil ich sehe weniger im Wald. Und ich habe nicht mehr die Freiflächen, die so ziehen wie früher. Das heißt, ich muss auch selber als Jäger immer, sage ich mal, mich anpassen und auch neue Sachen oder Jagdstrategien ausprobieren. Also das merke ich sehr, sehr viel, dass viele Jägerinnen und Jäger, mit denen ich Kontakt habe, die haben im Wald immer größere Schwierigkeiten, wirklich an ihre Strecke ranzukommen. Und dann wird oft argumentiert, ich sehe überhaupt keine Rehe mehr auf den Flächen, es gibt überhaupt keine Rehe mehr. Die Hochsitze stehen aber oft wirklich auf den Freiflächen und das Wild ist aber nicht mehr gezwungen, wirklich rauszutreten. Und wenn ich dann auch noch falsch bejage, das heißt zum Beispiel meine Freiflächen in hohen Jagddruck aufbaue, dann tritt das Wild überhaupt nicht mehr raus, weil es nicht, ja, das halt nicht mehr notwendig hat. Und das trifft das Rehwild zu, aber auch das Rotwild, das sehen wir dort auch.
Gut,
Und
aber
dann.
wir kommen ja nicht drum herum. Wir werden auf diesen großen Kalamitätsflächen auch großflächig Verjüngung haben. Ich kenne das nur zu gut aus Schweden. Da werden ja immer noch großflächig Kahlschläge gemacht, also ganz gezielt diese Zustände herbeigeführt. Aber nach 10, 15 Jahren kann man da keinen Meter weit gucken. So dicht sind die Bestände dann. Paradies fürs Wild, aber wie jage ich denn in diesen Bedingungen, unter diesen Bedingungen, noch vernünftig?
Ja, genau. Also das ist genau der Punkt, den ich angesprochen habe. Da müssen wir anfangen umzudenken. Und auch da, denke ich, spielt der Austausch zwischen Forst und Jagd auch und Grundbesitz eine elementare Rolle, weil ich mir in diesen Beständen dann auch Strukturen schaffen muss, die eine Jagd weiterhin ermöglichen. Weil gerade in diesen Bereichen ist natürlich ab einem bestimmten Bereich ist die Verbissanfälligkeit ist nicht mehr so hoch. Das heißt, da kann ich auch höhere Wildbestände tolerieren. Ich habe oft auch im Wald wahrscheinlich viel, viel höhere Wildbestände, als wir das immer vermuten. Also alleine durch diese hohe Nahrung, die inzwischen im Wald vorhanden ist, würden wir eher vermuten, die Wildbestände steigen im Wald an. Durch die höhere Nahrung muss das aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Verbisswahrscheinlichkeit damit auch steigt. Aber ich muss natürlich gucken, dass ich diese Wildbestände auch weiter kontrolliere. Und gerade wenn mein Wald immer weiter zuwächst, vor allen Dingen diese großen Kalamitätsflächen, dann brauchen wir Strukturen, wo wir weiter bejagen. Und da ist die Abstimmung halt mit dem Forst elementar. Und mit Sicherheit aber auch der Wille da, vom Forst Strukturen oder Bejagungsstrukturen zu schaffen.
Ich weiß, ich wollte eigentlich auf die Drückjagden zu sprechen kommen, aber ich parke das noch mal ganz kurz. Das Thema der Lenkung spielt ja vielleicht gerade in diesem Kontext eine ganz entscheidende Rolle. Wie wichtig ist denn, dass man vielleicht auch auf diesen großen, neu zu verjüngenden Flächen eben auch gleichzeitig ein vernünftiges Konzept, ein Mosaik aus Esungsflächen, Streifen und neue Anpflanzungen, Neuaufforstungen eben gestaltet. Gibt es da schon Überlegungen dazu, was da ein vernünftiger Ansatz wäre?
Ja, also idealerweise so divers wie möglich. Also wir haben, oder ich kann das ein bisschen an einem Beispiel bringen. Wir hatten im Rotwildgebiet Nordschwarzwald, im größten Rotwildgebiet in Baden-Württemberg, dort hat Orkan Lothar 1999 sehr gewütet und sehr viele Freiflächen damals schon verursacht. Und diese Freiflächen haben lange Zeit sehr, sehr gute Nahrungsbedingungen fürs Rotwild zur Verfügung gestellt und sind inzwischen aber zugewachsen. Diese klassischen Stangenhölzer, wo wir wenig Licht auf dem Boden haben, wenig Nahrung, die natürlich sehr schälgefährdet sind. Und wir haben uns diese Stangenhölzer mal intensiver angeguckt und auch angeguckt, wo wir dort Schäle haben. Und in Bereichen, wo die Stangenhölzer nicht homogen sind, sondern wo wir immer wieder Flächen haben, die ein bisschen freier sind, wo Licht auf den Boden kommt, da haben wir deutlich weniger Schäle als zum Beispiel in diesen Bereichen, die bockeldicht sind und wo überhaupt kein Licht mehr auf den Boden kommt. Und diese etwas freieren Bereiche, da findet das Rotwild natürlich Nahrung. Das ist auch wichtig, dass wir diese Bereiche dem Rotwild auch zur Verfügung stellen, dass es dort wirklich Nahrung finden kann, weil diese Stangenhölzer sind auch wichtige Rückzugsbereiche. Und unter Umständen können diese Bereiche auch für die Bejagung sinnvoll sein. Das sollten wir aber sehr, sehr bedacht machen, um nicht auf diesen Flächen wirklich wieder Jagddruck zu generieren und die Tiere wieder in die dichteren Bereiche zurückzudrängen.
Ja, wäre es denn nicht vernünftig, dass man also dieses Unglück, was wir jetzt ja haben, ne, diese großflächigen Kalamitäten, dass man die nutzt, auch das Konzept neu aufzustellen, dass man von vornherein ein Mosaik aus Esungsflächen, Esungsstreifen und Aufforstung eben konzipiert, um eben jetzt auf die Zukunft gesehen, langfristig eben hier nicht mehr dieses Monokultur-Wald zu haben, sondern eben langfristig dieses Wald mit Wald, nee, Wald mit Wald, nein, Entschuldigung, Wald mit Wild zu ermöglichen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Also das wird in vielen Bereichen automatisch passieren. Also sag ich mal, der Waldumbau und den Wald, den wir zukünftig möchten, der sieht eigentlich schon sehr ähnlich aus wie das, was Sie beschrieben haben. Also diese klassischen Monokulturen, die zum Beispiel nach dem Krieg entstanden sind, die möchten wir eigentlich nicht mehr. Die werden auch eigentlich in Deutschland nicht mehr praktiziert oder umgesetzt. Und diese diverseren Wälder, strukturreicheren Wälder, die sind gerade überall im Land am Entstehen.
Okay, sehr schön. Ja, hoffen wir mal, dass die tatsächlich so kommen, weil das ist ja in meinen Augen ein ganz entscheidendes Element. Aber ich würde ganz gern auch noch mal kurz zurückkommen zur Bejagung. Ich weiß, die fokussierte Bejagung, hat sich einfach eben auch die Drückjagd auf das Rehwild bewährt. Ich persönlich, ja, bin da kein großer Freund von Drückjagden im Allgemeinen, auch mit Blick auf die Wildbretqualität, aber ich akzeptiere auch, dass wir ja in gewissen Bereichen einfach nicht drum herum kommen. Wie organisiere ich denn eine Drückjagd auf Rehwild wirklich so, dass eben Fehlschüsse, Krankschüsse minimiert werden und am Ende auch ein hochwertiges Lebensmittel ja, generiert wird.
Da gibt es verschiedene Stellschrauben, die das beeinflussen können. Zum einen, ich denke, eine elementare sind auf jeden Fall gute Hunde. Das heißt wirklich spurlaute Hunde, die laut geben, wenn sie auf einer frischen Fährte sind. Möglichst niederläufig, dass sie wirklich dem Wild Zeit geben, dass es, sage ich mal, den Hund immer einschätzen kann und nicht hochflüchtig kommt. Und diese Hunde haben sich gerade im Wald eigentlich gezeigt, dass die elementar sind, weil wir auch beim Rotwild merken, Rotwild kann sich sehr, sehr gut auf Drückjagden einstellen und damit auch umgehen und zeigt Verhaltensweisen, wie es Rehwild, dass selbst allerkleinste Deckungskomplexe wirklich ausreichen, sich dort niedergelegt wird, zum Beispiel die Treiberwehr drüber gelaufen wird. Da laufen manchmal die Leute 2 Meter am Rotwild vorbei, ohne es mitzubekommen. Und der Hund hat da die große Vorteil mit der Nase. Und dass er wirklich das Wild dann auf die Läufe bekommt. Und wichtig ist, dass das Wild halt nicht zu schnell auf die Läufe kommt, die Hunde auch immer einschätzen kann durch den Spurlaut und so die Jagenden auch die Möglichkeit haben, wirklich auch stehendes Wild zu erlegen. Also im Rotwildgebiet Südschwarzwald wurden Drückjacken aufs Rot und Rehwild sehr erfolgreich umgesetzt. Und da war immer ganz klar die Prämisse, es wird auf Rot und Rehwild nur stehend erlegt. Also es wird kein ziehendes Wild erlegt. Und auch dort waren die Strecken wirklich sehr, sehr gut. Also das hat nicht dazu geführt, dass die Strecken eingebrochen sind. Und das Zweite ist natürlich, dass ich auch Jägerinnen und Jäger habe, die ihr Handwerk verstehen, die wirklich auch in der Lage sind, wirklich einen ordentlichen Schuss anzubringen und dass die aber auch so platziert werden, dass sie die Möglichkeit haben. Das heißt, ich brauche eine Infrastruktur aus Drückjagdböcken, die gut platziert sind so, sage ich mal, die Leute auch die Möglichkeit haben, wirklich einen tierschutzgerechten Schuss anzubringen. Und diese klassische Ansitzinfrastruktur, die ist eher kontraproduktiv auf den Bewegungsjacken.
Ja, wie meinen Sie das? Also ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber bitte erläutern Sie uns das nochmal.
Weil gerade zum Beispiel, wenn wir uns mal die klassischen Rotwildkanzeln angucken, das heißt sehr, sehr hohe Kanzeln, eher auf den Freiflächen, dann haben wir oft dort Situationen, dass ich zum einen mich nicht schnell auf kommendes Wild einrichten kann, weil ich die Holme von der Kanzel habe und dort irgendwie mit meinem Gewehr mich durchmanövrieren muss. Und zum anderen das Wild auf diesen hellen Stellen oft sehr, sehr schnell kommt und ich oft überhaupt nicht die Möglichkeit habe, einen Schuss anzubringen. Und wenn ich zum Beispiel eher eine Drückjagdinfrastruktur in diesen dunkleren Bereichen anbringe, wo das Wild auch langsam kommt, wo es auch immer wieder verhofft, dann habe ich oft eine viel, viel bessere Möglichkeit, tierschutzgerecht Wild auch zu erlegen.
Ah ja, da war ich doch auf der falschen Fährte. Wie wichtig ist es in Ihren Augen, dass man die Drückjagdstände, die in der Regel ja Böcke, eben regelmäßig auch umstellt?
Kann auch sehr wirkungsvoll sein. Also ihr habt es eben schon angesprochen, gerade Rotwild ist immens im Lernen, kann sich sehr, sehr, oder was heißt sehr schnell, aber auch im Laufe der Zeit an Drückjagdsituationen anpassen und weiß haargenau, was an Bewegungsjagden auf sie zukommt. Und da kann das Umstellen von den Drückjagdböcken auf jeden Fall ein probates Mittel sein, um die Strecke dann oder eine sinkende Strecke eventuell wieder zu steigern, den Jagderfolg zu erhöhen.
Ja, nun setzen Sie sich ja beruflich mit dem Waldumbau und der Rolle des Wildes auseinander. Was würden Sie sich wünschen, damit wir hier das Ganze auf einen guten Weg bringen?
Also ich glaube, was wichtig ist, dass sich jede Akteursgruppe wirklich seiner Verantwortung bewusst wird, sich auch weiterbildet in dem Bereich und auch bereit ist, wirklich aktiv auf die andere Gruppe zuzugehen, den Dialog sucht und dass gemeinsam auf der Fläche Lösungen gefunden werden. Und das betrifft auf der einen Seite die politische Ebene, also das, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben, die Veranstaltung von gestern Abend, aber vor allen Dingen wirklich auch auf der Fläche. Das heißt, dass wir nicht übereinander reden, sondern dass wir uns wirklich vor Ort zusammensetzen, auch mal die Ziele austauschen, dass ich mir als Jägerin und Jäger auch mal bewusst werde, was habe ich denn für Ziele, auch der Forst und die Grundbesitzer klar formulieren, was sie für Ziele haben auf der Fläche und dann gemeinsam überlegt wird, wie kann man denn diese Ziele wirklich erreichen. Und dann, wie Sie gesagt haben, geht in meinen Augen Wald und Wild ohne Probleme.
Sehr schön. Ich finde, das sind schöne Schlussworte. Herr Kröschel, vielen herzlichen Dank. Das war sehr interessant und Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben.
Sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, ihr Lieben, ich denke, das Thema wird uns noch lange beschäftigen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass euch die Sendung gefallen hat und vielleicht auch ein paar neue Denkanstöße geliefert hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Waldmannsheil.